Hallo du, sei willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Theile und mir liegt dein Körpergefühl am Herzen. Hier geht es nicht nur um das Gefühl für deinen Körper, sondern auch um die Gefühle in deinem Körper. Und wie du dich durch das Fühlen mit deiner Intuition und deinen Körpersignalen verbinden kannst. Da ich von Beruf Tanzpädagogin bin, wird es hier auch dann und wann um bewegte Themen gehen. In der heutigen Folge geht es um das Körpergefühl und das Selbstwertgefühl. Ihr werdet innerhalb der Folge erfahren, was die beiden miteinander zu tun haben. Und ich werde erstmal erklären, wie ein gutes Selbstwertgefühl entsteht und auch ein paar Begrifflichkeiten voneinander abgrenzen, nämlich das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl. Ja, und wie immer, wenn wir wissen wollen, wie etwas entsteht, dann schauen wir zurück in die Kindheit. Also, ich gehe davon aus, dass jedes Baby quasi perfekt auf die Welt kommt. Ich erzähle hier im Podcast auch immer so ab Zeitpunkt der Geburt, obwohl ich weiß, und es gibt ganz, ganz viele spannende Bücher darüber, wie die Prägung schon im Mutterleib beginnt. Ja, das Baby ist total eins mit der Mama. Die teilen sich ein Nervensystem und deshalb fühlt das Baby alles mit, was die Mama fühlt. Und da gibt es wirklich ganz, ganz spannende Themen. Da gehe ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Also ihr wisst, es geht schon ab der Zeugung quasi los mit der Prägung. Doch wir fangen an ab dem Zeitpunkt, wo wir auf die Welt kommen und wo das Baby von den Eltern willkommen geheißen wird. Ja, Selbstwertgefühl. Das ist das Gefühl, dass ich wertvoll bin, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann braucht es einfach dieses Gefühl. Da ist eine Freude, dass ich da bin. Ich bin willkommen. Genau. Also Kinder kommen auf die Welt und die können eigentlich nicht anders als sich spüren. Denn die sind quasi, die sind das Körpergefühl. Ja, die kommen, die haben Gefühle, die haben Bedürfnisse, die drücken das über Signale und über ihren Körper aus. Und genau, das Erste, was entsteht, wenn wir auf die Welt kommen, ist erstmal die Bindung zu unserer ersten und zweiten Bezugsperson. In meisten Fällen sind das dann die Eltern. Und eine sichere Bindung ist immer das Ziel, das ist der Grundstein für unsere gesunde Entwicklung, wird auch oft mit dem Wort Urvertrauen verwendet. Ja, und wie entsteht nun eine sichere Bindung? Da gibt es eigentlich einfache Faktoren. Und zwar braucht das Baby eine Bezugsperson, die prompt und feinfühlig auf seine Bedürfnisse reagiert. Das heißt, dass die Mama oder der Papa bemerken, wenn es dem Baby schlecht geht, wenn das Baby Hunger hat, wenn das Baby müde ist und dann eben sofort hingehen und sich darum bemühen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja, in der bindungsorientierten Elternschaft ja, ist quasi schon so eine richtige Szene entstanden und da wird auch oft gesagt, ja, tragen im Tragetuch, schlafen im Familienbett, stillen, das ist das Beste, um eine sichere Bindung aufzubauen. Das sind auf jeden Fall ganz förderliche Faktoren und vielen Eltern fällt es einfach, wenn das Baby nah bei ihnen schläft. Das Stillen ist praktisch und Tragen im Tragetuch ist praktisch und befriedigt eben super einfach das Bedürfnis nach Nähe. Das sind jedoch keine Bedingungen für eine gelingende, sichere Bindung. Dafür ist einfach nur wichtig, dass die Bezugsperson feinfühlig und prompt auf die Signale reagiert. Und zwar je kleiner das Baby, umso direkter. Ja, genau. Zum Beispiel das Baby zeigt ja, wenn es Hunger hat, das nicht durch Schreien an, sondern es zeigt schon frühe Hungersignale. Es dreht seinen Kopf nach rechts und links, es ballt die Fäustchen, steckt die Hand in den Mund, öffnet den Mund, leckt irgendwie mit der Zunge. Das sind schon so Zeichen für ich suche die Brust, ich suche die Nahrung. Und das zu erkennen, kann einfach helfen, auch die Bindung zu stärken, weil das Baby dann spürt, oh ja, Mama versteht, was ich möchte oder was ich brauche. Und ich glaube, dass das Baby einfach so mit der Intuition verbunden ist und dass wir das im Laufe unseres Lebens so langsam verlieren oder leider so langsam verlieren. Wenn wir erwachsen sind, dann sollen wir auch immer gerne auf unser Bauchgefühl hören. Doch das Bauchgefühl kann uns auch manchmal trügen. Denn unsere Erfahrungen, die wir im Leben machen, werden alle abgespeichert in unserem Körpergedächtnis. Unser Nervensystem hat die einfach, vergisst das einfach nicht. Und genau, deshalb können auch über unserer Intuition oder über dem Bauchgefühl, was uns sagt, was jetzt richtig ist, Ängste liegen und solche Sachen. Dass wir vielleicht dann zuerst nur die Angst spüren, anstatt zu wissen, was darunter an Intuition ist. Das Selbstwertgefühl. Also diese gelingende Bindung war jetzt mal so wirklich kurz und knapp. Wenn du mehr wissen willst, gibt es da ganz viel tolle Literatur. Ist halt erstmal der Grundstein für eine gesunde Entwicklung und auch für die Ausbildung von deinem Selbstwertgefühl. In unserer Gesellschaft werden wir doch spätestens ab der Schule zu Kopfmenschen erzogen. Also wir haben so dieses Bauchgefühl und dieses Fühlen und im Körper sein, das geht verloren, weil wir im Kopf sind. Wir sitzen da und wir müssen mit dem Kopf arbeiten, wir sollen die Lösungen durch Denken finden. Und da verlieren wir einfach ganz oft dieses Gefühl, was ist richtig, was tut mir gut. Die Bauchentscheidung können wir dann manchmal gar nicht mehr treffen, weil unser Kopf einfach viel zu stark ist. Der Verstand springt die ganze Zeit an. Natürlich ist das wichtig, dass wir rational denken können und dass wir unseren Verstand benutzen können. Doch ich finde, da fehlt manchmal einfach die Balance. Ja, auch dass es so, es ist eher anerkannt, dass wir so kluge Köpfe sind, als dass wir irgendwie emotional intelligent sind. Es gibt auch einen emotionalen Intelligenzquotienten, wie gut du zum Beispiel dich in andere hineinversetzen kannst, wie gut du auf andere eingehen kannst und so weiter. Also das Selbstwertgefühl entsteht dann erstens durch eine sichere Bindung zu 1, 2 und später mehr Bezugspersonen. Und dann kommen noch die Erfahrungen dazu. Ein gutes Selbstwertgefühl habe ich, wenn ich die Erfahrung mache, ich bin gut, ich bin richtig. Und durch die Erziehung kann da einfach manchmal das Gefühl beim Kind entstehen, ich bin nicht richtig. Und da kommen wir auch schon direkt zu dem ersten Begriff, nämlich das Wort Selbstgefühl. Und das hat Jesper Juhl geprägt. Das ist ein Familientherapeut, der sich ganz viel damit beschäftigt hat, was die Kinder eigentlich brauchen für eine gesunde Entwicklung. Und an einem Beispiel können wir das vielleicht mal besser verstehen, was das Selbstgefühl ist. Also das Selbstgefühl ist das Gefühl, ich bin richtig und vor allen Dingen meine Gefühle sind richtig. Also ich bin im Einklang damit und was ich empfinde, das hat seine Berechtigung. Nehmen wir ein Beispiel. Ein kleines Kind kriegt einen typischen Wutanfall und weil das Geschwisterchen hat gerade das Spielzeug, was dieses Kind jetzt haben will und es ist furchtbar wütend, dass es das gerade nicht haben kann. Vor lauter Wut schmeißt es alle Spielsachen kreuz und quer durch die Gegend, geht noch durchs ganze Wohnzimmer und alles, was es in die Hände kriegt, schmeißt es mit Karacho auf den Boden. So. Das Kind hat eine berechtigte Wut, weil es ärgert sich gerade schließlich darüber, dass es das Spielzeug nicht haben kann. Natürlich ist die Regulation dessen, lernt es erst noch, denn es ist ja erst, sagen wir mal, 3 Jahre alt. Ja, dann kommt allerdings die Mutter oder der Vater an und schimpft mit dem Kind und sagt, wir schmeißen hier keine Sachen, hör auf, beruhig dich mal, das geht so nicht. Na, so diese typischen Sachen, was wir wahrscheinlich alle so gehört haben in unserer Erziehung. Und wenn das ganz häufig passiert, dass die Eltern dem Kind quasi das Gefühl absprechen, zum Beispiel kann das auch bei einer einfachen Sache sein, wie das Kind fällt hin, tut sich weh und weint und die Eltern sagen, nichts passiert, alles ist gut. Das Kind, es ist gar nichts gut, es tut mir voll keine weh. Ja, und dann gerät dieses Selbstgefühl des Kindes ins Wanken. Das ist grundsätzlich nämlich schon mal da. Und wir sollten eigentlich aufpassen, dass dieses Gefühl da bleibt. Also dass wir dem Kind, jetzt sind wir schon bei dem, was wir tun können, um das Selbstwertgefühl zum Beispiel von unseren Kindern zu stärken, indem wir dieses Selbstgefühl erhalten, indem wir dem Kind die Gefühle zugestehen. Ja, das heißt, wenn dann die Mutter kommt und das Kind hat gerade alles wütend auf den Boden geschmissen, dann sagen wir erstmal, ich sehe, du bist total wütend, weil du wolltest gerade damit spielen und das hat gerade dein Geschwisterchen. Und das ist das Erste, dass das Kind erstmal weiß, ah, Mama hat mir ein Wort gegeben für das, was ich gerade empfinde. Da kann sich dann erstmal der Gefühlswortschatz total super mitentwickeln und auch dieses Selbstgefühl bleibt erhalten. Das heißt nicht, dass die Kinder alles machen dürfen, was sie wollen und dass die Eltern überhaupt nie irgendwie eingreifen, was ja öfter so beziehungsbindungsorientierten Eltern vorgeworfen wird, dass, ach, das ist ja das, wo die Kinder immer machen dürfen, was sie wollen oder wo die Eltern immer alle Wünsche der Kinder erfüllen. So, das ist ein Missverständnis. Es geht darum, dem Kind seine Gefühle zu erlauben. Und natürlich können wir danach dann regulierend eingreifen und mit dem Kind darüber reden, dass es jetzt gerade wütend ist, dass wir aber wollen, dass die Sachen heile bleiben und wie wir das vielleicht sonst noch lösen können. Wie wir dem Kind helfen können, ob wir mit dem Geschwisterkind mal sprechen und über dieses Teil diskutieren, wann denn das Geschwisterchen dann vielleicht mal dran ist mit dem Spielzeug. Alles solche Sachen. So, und wenn das Kind nun erfährt, dass wir Verständnis haben für die Wut, für die Trauer, dafür, dass es sich wehgetan hat, dann bleibt dieses Selbstgefühl erhalten. Dann hat das Kind einen Einklang zwischen den Gefühlten und der echten Welt sozusagen. Also dann kann das in einem sein und dann ist das Kind mehr bei sich. Wenn die Eltern andauernd sagen, nein, das ist doch gar nicht so, jetzt hör mal auf, reiß dich zusammen, das macht man nicht und diese Gefühle gar keinen Raum haben, dann kriegt das Kind halt zunehmend das Gefühl, ich bin nicht richtig, irgendwas ist falsch. Denn unsere Kinder vertrauen uns 100%, wir sind die Allwissenden sozusagen und da ein Kind von Natur aus auf uns angewiesen ist sozusagen, dass wir uns um es kümmern, möchten die Kinder uns einfach grundsätzlich gefallen und ja, denn evolutionsbiologisch wäre es schlecht gewesen, wenn die Eltern das Kind verlassen hätten. Und so ist das Kind in dieser Abhängigkeit eben davon, ja, abhängig, dass wir uns um es kümmern. Also das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl beschreibt meinen Wert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Selbstwertgefühl habe, dann weiß ich, ich bin wertvoll und ich kenne meinen Wert. Das kann vielleicht bedeuten, dass ich weiß, was ich kann, was ich gut kann, was ich für Fähigkeiten habe. Das ist ein grundsätzliches Vertrauen darin, dass ich geliebt werde, dass ich angenommen werde von anderen Menschen, so wie ich bin, dass ich mich also zeigen kann, wie ich bin, dass auch meine Gefühle erlaubt sind, wie wir es gerade hatten mit dem Selbstgefühl. Natürlich ist das alles so ein Zusammenspiel, auch mit der Bestätigung von außen. Wir kriegen dann ja oft, oh, das hast du toll gemacht, oder als Schulkind kriegen wir einen Stempel, wenn wir die Hausaufgaben gut gemacht haben. Und das sind dann so diese Bestätigungen von außen. Und das ist eben auch eine kleine Gefahr für das Selbstwertgefühl, wenn das Kind immer nur lernt, ich muss was machen, dann bin ich gut. Also wenn es immer nur Lob kriegt oder so oder auch noch schlimmer Strafen, das macht im Gehirn eigentlich so das Gleiche. Ein Lob und eine Strafe ist quasi eine Aussage darüber, ob ich gut bin oder schlecht. Und nur wenn ich gut bin, werde ich geliebt. Ansonsten, ja, kriege ich eine Strafe oder nur wenn ich eine Belohnung kriege, werde ich geliebt. So im Extrem. Über dieses Lob- und Strafe-Thema gibt es auch ganz viele spannende Bücher und bestimmt Podcasts und so weiter. Da kannst du dich gerne nochmal tiefergehend zum Thema Erziehung informieren. Jedenfalls wäre perfekt, wenn wir einfach von uns aus, von innen das Gefühl haben, dass wir wertvoll sind und wenn unsere Eltern, unsere Bezugspersonen uns das Gefühl geben, du bist geliebt, egal was du tust. Also das Kind kann zwar wütend meinen Schlüsselbund durchs Fenster schmeißen, dann bin ich vielleicht erstmal wütend, dass meine Scheibe kaputt ist, aber mein Kind ist gut so, wie es ist und ich liebe es, egal ob es irgendeinen Quatsch macht. Natürlich reflektiere ich mit meinem Kind, dass es nicht in Ordnung ist, dass die Scheibe kaputt ist und was da passiert ist. Aber ich sage nicht, du böses Kind, jetzt geh mal auf dein Zimmer. Das kann das Kind dann gar nicht einordnen. Also, das Kind ist gut so, wie es ist. Es kriegt von uns gespiegelt, was es fühlt und dass diese Gefühle Raum haben und in Ordnung sind. Wie wir dann das Verhalten irgendwie regulieren können, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also, was können wir nun tun, wenn wir nicht das perfekte Selbstwertgefühl haben? Also ich glaube, keiner hat das perfekte Selbstwertgefühl, denn das Leben ist das Leben und die Erfahrungen kommen und jedes Kind hat schon mal von anderen Kindern gehört, du bist blöd und alle möglichen Sachen und da kriegt das Selbstwertgefühl halt so einen kleinen Knacks jedes Mal. Ich glaube einfach fest daran, dass diese ersten Jahre ganz sehr, sehr prägend sind und dass die auch diese Resilienz fördern, also das Immunsystem der Seele, die Widerstandsfähigkeit und wie ich mit Rückschlägen umgehe. Also wenn ich dann als Kind höre, du bist blöd, dann macht das nicht mein komplettes Selbstwertgefühl kaputt und ich fühle mich jetzt von jetzt an nur noch schlecht, sondern das tut mir zwar erstmal im Herzen weh, gleichzeitig kann ich mich davon wieder erholen und werde aufgefangen von meinen Eltern vielleicht und genau, mein Grundgefühl, dass ich gut so bin, wie ich bin, wird davon dann nicht maßgeblich erschüttert. Es ist ja auch immer ein Unterschied, wie viele schlechte Erfahrungen wir jetzt im Leben gemacht haben und auch wie halt diese Bindung im Elternhaus gewesen ist. Genau, ob wir als Kind immer das Gefühl hatten, ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste zum Beispiel, oder ob ich einfach für meine Person an sich geliebt werde. So, gutes Selbstbewusstsein, das wünschen sich ja auch viele. Ich wünsche mir, dass ich selbstbewusst bin oder ich wäre so gerne selbstbewusst. Was heißt denn eigentlich Selbstbewusstsein? Das heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt, ich stehe hier, ich habe Raum für mich und ich stehe für mich ein sozusagen. Und ich trete auf und möchte gesehen werden. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne im Vorstellungsgespräch selbstbewusst auftreten. Ja, dann kann ich das auch mir vornehmen und dann kann ich auch ein paar Übungen machen und mir das Selbstbewusstsein quasi in irgendeiner Art und Weise antrainieren. Ja, vielleicht ist mein Selbstwertgefühl trotzdem nicht so super. Doch wenn ich dann sage, so okay, was brauche ich denn, um selbstbewusst auftreten zu können? Da brauche ich vielleicht einen festen Stand, dass ich mich groß mache und aufrichte, dass ich ruhig spreche, dass ich laut genug spreche, dass ich dem Gegenüber in die Augen schaue. Solche Faktoren, ne? Das kann ich mir bewusst machen, das kann ich mir vornehmen, das kann ich dann trainieren. Deshalb ist Selbstbewusstsein, finde ich, eine gute Sache. Doch ich finde, wenn wir ganz tief schauen, dann ist das Selbstbewusstsein oben drüber. Und darunter ist das Selbstwertgefühl und ganz unten ist das Selbstgefühl, was noch da ist oder nicht da ist, je nachdem, wie viele Erfahrungen in der Kindheit dieses Selbstgefühl erschüttert haben. Und ich finde das alles super mit den mentalen Trainingssachen und Mindset und so weiter, wie es heute ganz oft benutzt wird. Eben mit diesem Selbstbewusstsein, dass ich mir vorher überlege, was brauche ich, um gut anzukommen oder um dieses Vorstellungsgespräch zu meistern, dass ich sicher rüberkomme und souverän und dass ich mir auch vornehme, das wird gut, ich schaffe es und dass ich mir schon das im Kopf vorstelle, wie ich da sitze, wie ich das ruhig und gelassen meistere und wie danach der neue Chef mir sagt, super, Sie haben den Job. Das ist dann dieses positive Mindset. Und das ist ein super toller erster Schritt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, dass wir was machen können. Also, dass wir es in der Hand haben. Das Leben, das muss dir nicht nur einfach so passieren, sondern du kannst eben mit dieser Einstellung, mit dieser inneren Überzeugung und mit diesem im Kopf dir so quasi das Vorstellen, kannst du schon ganz viel erreichen und so diese Schwingung aussenden, die dann wiederum dir gespiegelt wird und dann läuft das Vorstellungsgespräch tatsächlich richtig gut. So, und wenn du das erstmal ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, so richtig in die Tiefe geht das nicht. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, ich bin es nicht wert. Egal, ob ich tatsächlich erfolgreich bin vielleicht, sondern da ist was in mir drin, was immer noch dieses Selbstwertgefühl nicht hat. Genau. Und das sind dann diese im Körpergedächtnissen gespeicherten Emotionen. Und zwar unterscheide ich da nochmal eben für dich eine Emotion und ein Gefühl. Gefühle, die kommen und gehen und fließen vorbei, die werden ausgelöst durch einen Gedanken vielleicht und dann sind die aber auch irgendwann wieder vorbei. Wir fühlen sie und gut. Und eine Emotion, die bleibt, die wird sozusagen ausgelöst und du merkst daran, dass es eine tiefliegende alte Emotion wahrscheinlich ist, die da gerade angerührt wurde. Wenn dich das gedanklich nicht loslässt, wenn du da vielleicht Tage oder sogar Wochen dran rumgrübelst, mit dem typischen Gedankenkarussell, wenn du das richtig im Körper spürst und genau, wenn es einfach krass ist, wenn du denkst, so, boah, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht, wenn es einfach diese großen Emotionen sind. Und das kannst du als Wegweiser nutzen, um da ein bisschen besser hinzuschauen und in den Körper zu spüren. Denn jede Emotion ist in deinem Nervensystem gespeichert. Manche sagen auch Körpergedächtnis. Und ich finde das ein richtig schönes Wort, weil irgendwo im Körper kannst du das immer spüren. Also wenn du das nächste Mal irgendwie, wenn dich einer anquatscht und das kommt bei dir nicht an und du fühlst dich total verletzt oder so, dann kannst du mal gucken, wo du das spürst. Vielleicht im Hals oder im Bauch oder ein Stich im Herzen. Und damit kannst du dann arbeiten und in den Körper spüren. Am Ende dieser Folge werde ich dir noch eine klitzekleine Übung dazu anleiten, wie du da ein bisschen hinkommen kannst. Denn durch dieses Fühlen und Wahrnehmen und es auch vor allen Dingen zu erlauben, die Gefühle, können sich die langsam lösen. Denn als Kind hast du das vielleicht empfunden und da durftest du das nicht fühlen. Da hast du das weggedrückt, da hast du das dissoziiert, wie man so schön sagt. Also abgespalten sozusagen, weil das war zu heftig für dich als Kind. Da wolltest du nicht durchgehen und dann hast du das einfach weggedrückt und dann ist das irgendwo, hat sich das dann festgesetzt. Und das ist da einfach immer noch. Und da haben wir wahrscheinlich so richtig schönes Päckchen jeder von uns angehäuft. Und da will einfach manchmal was an die Oberfläche. Manchmal merkst du auch so, wow, was bin ich denn jetzt auf einmal so Depri drauf oder so. Vielleicht klopft da einfach mal von unten was an die Tür und möchte endlich mal gefühlt werden und sich auflösen und dich wieder freier machen und wieder mehr Zugang zu deinem Selbstwertgefühl dir bringen. So, ich empfehle auch super gerne immer in meinem Podcast Bücher, weil ich selbst so gerne lese und mich weiterbilde. Und heute haben wir ja vom Selbstgefühl gesprochen und das hat der Autor und Familientherapeut Jesper Juhl geprägt, dieses Wort. Und wenn du dich mit diesem ganzen Thema, was wir heute besprochen haben, näher beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir das Buch Dein kompetentes Kind von Jesper Juhl. Ich verlinke das natürlich auch gleich noch in den Shownotes. Da kannst du weiterlesen und das ist nicht nur interessant, finde ich, für junge Eltern, die ihr Kind liebevoll und achtsam begleiten wollen, sondern auch für Erwachsene, die ihre eigene Kindheit reflektieren wollen und gucken wollen, wie vielleicht manche Verhaltensweisen oder manche Sachen, die im Selbstwertgefühl nicht so stimmen, wie das entstanden ist. Und da sind super viele Beispiele drin. Und da finden wir von unserer Generation wahrscheinlich richtig viele Sachen wieder, die wir auch selbst von unseren Eltern so gehört haben. Genau, jetzt da weiter reinzugehen, da können, wie das alles entstanden ist mit der ganzen Erziehung und so weiter, warum das so geworden ist mit den ganzen, das macht man so, das darfst du nicht und so weiter. Das wäre nochmal eine andere Podcast-Folge. Mal sehen. Okay. Also, wie kannst du jetzt erkennen, ob du jetzt gerade ein gutes Selbstwertgefühl hast oder nicht? Ich finde immer ein Beispiel dafür, ob du ein gutes Selbstwertgefühl hast, ist zum Beispiel, ob du das Gefühl hast, meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die Bedürfnisse von meinen Mitmenschen. Oder stellst du vielleicht deine Bedürfnisse immer hinten an und befriedigst die erst, wenn die alle anderen befriedigt sind, die von deinem Partner, die von deinen Kindern, die von deinen Eltern. Das ist auf jeden Fall ein Signal für ein niedriges Selbstwertgefühl, wenn wir uns es nicht wert sind, uns an erste Stelle zu stellen. Ne, dann denken wir gleich, oh, das kann ich nicht tun, dann bin ich ja ein absoluter Egoist. Ja, das ist so ein trauriges Missverständnis, dass du ein Egoist bist, wenn du deine Bedürfnisse an erste Stelle stellst. Und Natürlich lerne ich selber noch, gerade so als Mama, da kennt ihr ja auch das Selbstfürsorge-Thema, dass du dich nur gut um andere kümmern kannst, um deine Kinder, wenn du dich auch gut um dich selbst kümmerst. So, und wenn dir das schwerfällt, weil du deine Bedürfnisse nicht als rechtens sozusagen empfindest, dann darfst du daran natürlich arbeiten. So, und ich glaube auch, dass wir diese Körpersignale besser wahrnehmen können, wenn wir uns mit dem Körpergefühl verbinden. Und ich finde, der erste Schritt geht über dieses Reflektieren über das Selbstwertgefühl. Wie das in der Kindheit war, was für Erfahrungen mich geprägt haben, was mich vielleicht heute im Leben extrem aus der Bahn wirft, welche Situation, welche Menschen, wie verhält sich der und der und was löst das bei mir aus. Das, finde ich, ist der erste Schritt. Und ansonsten kannst du, um ein gutes Körpergefühl zu bekommen, eben über dieses gehen und dann in die Gefühle, indem du dann in Ruhe atmest. Wir machen gleich die Übung. Oder du gehst über die Bewegung. Ja, du kannst dich einfach so frei bewegen, vielleicht intuitiv tanzen. Oder wenn dir das auch schon zu viel Freiraum sozusagen ist, dann kannst du auch einfach erstmal losjoggen oder dir irgendwie einen Kurs mitmachen und einfach dich bewegen, dass du deinen Körper richtig spürst und dann vielleicht nach dieser Kursstunde oder nach dem Joggen einmal so fühlen, wie sich der Körper jetzt anfühlt. Dann kannst du verschiedene Zugänge finden, um wieder mehr zu deinem Körpergefühl zu kommen und dann über Umwege auch wieder zu deinem Selbstwertgefühl und zu deiner Intuition. Okay, also wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt mit mir atmen und spüren und über diese Gefühle näher zu dir kommen und mal schauen, was da vielleicht so zu fühlen ist. Dafür kannst du es dir bequem machen, im Sitzen oder im Liegen, das ist ganz egal, so dass du entspannt bist. Lass dann erstmal deine Schultern fallen, entspann dein Gesicht und dann beginn deinen Atem zu verfolgen. Du nimmst einfach nur den Einatem wahr und dann den Ausatem. Einfach nur wahrnehmen, wie der Atem heute ist. Du brauchst gar nichts verändern, sondern einfach nur mal schauen, wie fließt der Atem? Ist er tief in den Bauch oder atme ich eher oben im Brustkorb? Ist er schnell? Ist das langsam? Verändert sich das vielleicht, sobald ich darauf achte? Und so ein paar kleine Atempausen in den Tag einzubauen, wo du einfach nur mal kurz schaust, wie du atmest, die sind schon total wertvoll, um dich wieder mit dir und deinem Körper zu verbinden. Und in einem zweiten Schritt kannst du nun einmal spüren, was du im Körper fühlst. Vielleicht geht deine Aufmerksamkeit direkt zu einer bestimmten Stelle. Vielleicht denkst du sofort, oh, im Bauch, da grummelt's oder im Hals wird's eng. Ganz egal, irgendwo im Körper wird die Aufmerksamkeit hingehen. Geh einfach mal mit und spüre diesen Bereich in deinem Körper, der sich gerade am meisten zeigt. Und da bleibst du einfach mit deiner Aufmerksamkeit und schaust, wie sich das Ganze verändert. Kannst du da bleiben? Kannst du das fühlen? Wird das Gefühl stärker? Breitet sich das vielleicht im ganzen Bauchraum aus oder da, wo auch immer du das gerade spürst? Und dann darfst du dir einfach erlauben, das wahrzunehmen, soweit, wie du dich damit wohlfühlst. Ansonsten kannst du auch jederzeit eine kleine Pause machen. Ja, dieses ganze Spüren, Sachen auflösen, von diesen alten Emotionen, das geht auch oft einfach in Wellen. Ich gehe einmal rein, dann wird es mir vielleicht ein bisschen zu viel, dann mache ich erstmal eine Pause, vielleicht mache ich sogar den halben Tag was anderes und abends nehme ich mir nochmal Zeit, um zu atmen und in meinen Körper zu spüren und wahrzunehmen, was da so ist. Bei vielen kommen auch einfach dann manchmal Tränen auf einmal hoch, weil sie dann zum ersten Mal sich erlauben, das Gefühl zu fühlen. Und Tränen sind immer heilsam und lösen etwas und deshalb erlaub dir das ruhig. Okay, gut. Und dann kannst du langsam beginnen, wieder tief ein- und auszuatmen. dich ein bisschen zu bewegen und dann kommst du wieder an im Hier und Jetzt. Ich danke dir, dass du dir meine erste Podcast-Folge angehört hast und ich sage bis zum nächsten Mal und alles Liebe von mir.